Wenn wir uns versammeln, ist Christus in der Mitte und er ist der Mittelpunkt im Himmel. Und von daher ist dieser Himmel, wie Gott sich das auf Erden vorstellt, es wird einen Himmel geben, wir werden im Himmel sein, alle, die Christus vertraut haben. Aber wenn wir an Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn er uns neues Leben gegeben hat, dann ist Christus in uns, haben wir vor ein paar Wochen gesehen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann sollen wir ihn hier schon repräsentieren, dass wir selber ein wenig Himmel auf Erden sind. Und ich möchte, dass wir heute vier himmlische Zutaten sehen, die wir beitragen können zu dem Himmel auf Erden. Zuerst aus Kolosser 3, dass wir leben für die Ewigkeit. In den ersten vier Versen ist davon die Rede. Und er sagt, ich lese noch einmal die ersten drei: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Text beginnt hier mit einer Voraussetzung. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, wenn ihr in Christus neues Leben habt, denn wir können nicht für die Ewigkeit leben, wenn wir nicht ewiges Leben in uns haben. Dazu ist ein neues Leben, ein ewiges Leben notwendig. Jesus hat Nikodemus gesagt in Johannes 3, du musst von Neuem geboren werden. Er sagt ihr, wenn ihr dieses habt, dann trachtet nach dem, was droben ist, wo Gott ist. Und dann soll dieses auch unser neues Verlangen sein. Haben wir dafür? Und dieses soll sich äußern. Und ich hoffe, gleich kommt das Bild. Achso, ich habe das hier, glaube ich. Und lebe für die Ewigkeit. Ja, dass wir, wenn du dieses Bild von der Raupe nimmst, ja, dass wir sagen, vorher war unser Leben auf die Erde fokussiert. Was kann ich in mich hineinstopfen? Ja? Und stimmt, ich muss hier bleiben. Das wird nicht gut werden. Wir sollen als Menschen, bevor wir Christus kennenlernen, wir sind ein bisschen wie diese Raupe. Wir sind immer nur auf der Suche, was kann ich in mich hineinstopfen. Aber wenn Christus uns verändert, dann werden wir eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wie der Schmetterling, der frisst sich nicht mal mit Blättern voll, sondern er saugt den Nektar auf und er fliegt. Und es ist ein Zeugnis und ein schöner Anblick. Jedenfalls, mir gefällt es viel mehr als die Raupe. Ja? Und so, dass es bei uns ist, schau her, wir sind nicht vollkommen, aber wir sind nicht mehr, was wir einmal waren. Wir leben nicht dazu, was kann ich in mich hineinstopfen? Welche Erfahrung kann ich noch machen? Wo kann ich noch hinreisen? Welches Neueste muss ich noch ausprobieren? Sondern zu sagen, ich kann einfach existieren, ich kann herumfliegen und einfach ein Zeugnis sein von der wunderbaren Veränderung, die Gott bewirkt. Wie machen wir das? Zuerst denke an die jetzige Herrlichkeit von Christus. Ja, er sagt hier, wenn ihr eben auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Er ist beim Vater und wir sollen danach ausgerichtet sein, statt auf das, was auf der Erde ist und eh und je vergeht. Und das zeigt ja gerade den Glauben, das zeigt ja gerade, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Dass wir eben nicht mehr dafür leben, wie viel bekomme ich, sondern es gibt mehr in diesem Leben. Ja, wenn ich sage, ja, ich bin errettet und ich glaube an Christus und er hat mir ewiges Leben gegeben, aber ich lebe immer noch für Karriere, für Geld, für Urlaub. Nicht, dass die Sachen an sich schlecht sind, aber wenn das mein Lebensinhalt ist, dann welche Veränderungen hat Gott bewirkt, hat Christus bewirkt? Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach den himmlischen Dingen. Vermutlich kann ich weder die Welt retten, noch sie verändern. Aber der Herr kann unsere Sicht der Welt verändern. Daran ist er interessiert. Natürlich können wir einen Teil beitragen und wir können was spenden und wir können helfen, dass das Evangelium verbreitet wird. Ja? Aber Gott ist daran interessiert, dass wir die Welt nicht mehr wie die Welt selber es sieht, sondern wie er es sieht, es sehen. Wie hat er die Welt gesehen? Nicht als ein Goldhaufen, in den er reinspringt und versucht, das alles zu seiner eigenen Herrlichkeit zu bauen und zu brauchen, sondern er kam und vielleicht das Beispiel, als er nach Jerusalem kam, er weinte über Jerusalem. Was sagte er? Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Ist unser Verlangen, Herr, wir wollen sie zu Christus bringen, weil wir erfahren haben, weil wir wissen, das ist das Beste für jeden Menschen. Das Beste ist nicht, dass sie ein paar Dollar oder Euro oder sonst was mehr in der Tasche haben. Das Beste ist, dass sie Christus in sich haben, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass sie bei Christus in der Ewigkeit sein werden, wo jeder Schmerz, wo jedes Leid weggewischt wird und Freude in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein wird. Merken wir diesen Unterschied? Haben wir diese Freude? Oder ist unsere Freude genau das, was alle anderen auch haben, dass unsere Mannschaft gewinnt oder dass dieses oder jenes auf Erden passiert? Die Erde wird statt dem Objekt der Begierde jetzt zum Objekt der Bekehrung. Statt dass wir die Welt nutzen wollen für eigene Sinne, wollen wir unser Leben geben, damit die Welt gewonnen wird für Christus. Darum lasst uns von den derzeitigen Umständen uns nicht verrückt machen, sondern in die Ewigkeit investieren. Jesus lehrte, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. In Matthäus 6, Vers 19 und 20 steht, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Er sagte, lebe für die Ewigkeit. Lebe nicht für das, was vergeht. Lebe für das, was bleibt. Das ist doch kein Verlust, das ist eine Investition. Wenn du wüsstest, hey, ich baue mir jetzt dieses wunderschöne Haus, aber ich weiß, in 3 Monaten kommt eine Flut und es wird zerstört werden. Würdest du es machen? Würdest du all die Zeit, all die Mühe, all die Gedanken da rein investieren, wenn du weißt, das vergeht doch gleich? Und die Bibel öffnet uns den Blick und sagt, lebt nicht nur für dieses kurze Hier und Jetzt, wenn wir doch die Ewigkeit haben. Trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus ist in der Herrlichkeit. Und dann, denke an die zukünftige Herrlichkeit mit Christus. Schau nochmal in Vers 4, Kolosser 3, Vers 4. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wir werden mit Christus sein in der Herrlichkeit. Wer hohe Ziele hat, der investiert sehr viel und opfert die Bequemlichkeit für dieses Ziel, um an irgendwelchen Ziele zu erreichen, wie bei diesem Bild hier bei Olympischen Spielen irgendwie zu siegen. Aber wir haben das höchste Ziel von allen. Wir haben das Ziel der himmlischen Herrlichkeit. Was investieren wir da rein? Dabei ist das Erreichen des Ziels keine Frage des Einsatzes oder der Begabung, sondern nur eine Frage der Zeit. Hast du es gemerkt? Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, nicht falls er offenbart werden wird, sondern wenn es geschehen wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Nicht dann werdet ihr, falls ihr euch gut benommen habt und ein gutes, ordentliches Leben geführt habt. Sondern wenn ihr in Christus seid, wenn ihr dieses neue Leben in ihm habt, dann werdet ihr mit ihm offenbart in Herrlichkeit. So werden wir mit ihm sein. Vielleicht ein Vergleich von einem Tandemsprung. Ja, wenn Christus offenbart wird, dann sind wir auf ihm drauf. Nur, dass die Reise nicht nach unten geht und wir irgendwann wieder auf der Erde landen, sondern es nach oben geht und wir bei ihm sein werden in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Wenn wir dieses verstanden haben, wenn wir verstanden haben, dass es mehr gibt als das Hier und Jetzt, wenn wir verstanden haben, dass Christus uns frei macht, dass wir nicht mehr gebunden sind an, ich brauche dieses, ich brauche jenes, ich brauche mehr, ich bin nie zufrieden, dann sucht nach dem, was droben ist. Lebt für das, was bleibt. Weil nur dort finden wir auch wahre Zufriedenheit und Hoffnung und Zuversicht. Er möchte uns zuerst diese Perspektive geben, quasi als erste himmlische Zutat. Lebe für die Ewigkeit. Und dann kommen wir zu einer zweiten in den Versen 5 bis 9. Lege die Sünde ab. Lege die Sünde ab. Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Wenn wir für den Himmel leben wollen, müssen wir aussortieren, was nicht dazugehört. Unser Text sagt hier, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Sie sind zu gefährlich, um damit zu spielen. Kennst das, wenn du schon mal geflogen bist, dann haben sie eine ganze Liste, was du nicht mit in dein Handgepäck nehmen darfst. Und dann senden sie das durch einen Scanner und sagen, ne, wenn irgendwas davon drin ist, dann einmal aufmachen und wir nehmen das raus, denn das darf nicht mit ins Flugzeug, es ist zu gefährlich. Die Liste, die wir eben gelesen haben, stell sie dir so vor. Das ist zu gefährlich, das darf nicht mit in den Himmel. Tötet nun diese Glieder, weil wenn nicht, töten sie alles geistliche Leben in dir. Nun, das heißt nicht, dass wenn du dieses einmal begehst, dass du dein Heil verlierst, aber er sagte, so kannst du nicht Gemeinschaft mit Gott haben. Und entweder wir legen es ab, und wir kommen, der Text sagt noch, wie das geht. Aber entweder wir legen es ab, oder Christus nimmt es uns weg. Aber er sagte, ich kann das nicht zulassen. Und wenn du dir die Liste anschaust und sagst, ja, ich will auch nicht, dass diese Sachen jedenfalls nicht an mir geschehen, schau nochmal, Vers 5, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht. Er sagte, das muss weg. Und ich habe mir überlegt, was verbindet diese Sachen? Du kannst jetzt natürlich auf jedes Einzelne ein bisschen eingehen, aber es bedeutet schon, was es sagt. Ja, und ich glaube, wir können uns weitestgehend darunter jeweils was vorstellen. Alle irdischen Begierden außerhalb von Gottes Segensbereich. Diese Liste von Sünden, die nach Vers 9 Gottes Zorn hervorrufen, sie haben gemeinsam, dass man mit dem Zustand, dem jetzigen Zustand unzufrieden ist und Befriedigung woanders sucht. Überleg nochmal, unsere Liste nochmal. Unzucht, ich bin unzufrieden mit meinem Zustand jetzt, ich will jemand anders haben. Unreinheit, das ist einfach nicht nur die Handlung, sondern auch die Gedanken dahinter. Leidenschaft und böse Begierden, mein Verlangen ist nach irgendetwas, aber es sind eben Sachen, wo wir sagen, mit meinem Zustand bin ich nicht zufrieden. Ich will etwas anderes haben in der Hoffnung, dass das mich dann zufrieden macht. Und Habsucht, welche Götzendienst ist. Und er beschreibt es und sagt, wenn mein Verlangen immer ist, ich muss dieses haben, dann bin ich nicht mehr mit Gott und dem, was er mir gegeben hat, zufrieden. Und dieses Ding oder diese Person oder dieses Verhalten ist mir wichtiger als Gott selber. Und Gott sagt, das ist Götzendienst. Und tötet diese Sachen, weil so haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. So trachten wir nicht nach dem, was droben ist. So haben wir nicht den Frieden, den er uns gerne geben möchte. Gott ist weder gegen Besitz noch gegen Befriedigung, aber wir können uns nicht etwas nehmen, auch nicht in Gedanken, was uns nicht gehört. Und dann fährt er in Vers 8 mit dieser zweiten Liste fort und sagt, jetzt legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund und belügt einander nicht. Hier geht es um eine Reihe von Reaktionen, wenn wir nicht das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Das erste waren die Begierden, sagen, ich muss dieses haben, damit ich Zufriedenheit kriege. Und jetzt Zorn, Wut und Lästerung und all diese Sachen, wann kommt das? Ja, dann, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Zustand. Also ich kriege dieses nicht, Gott gibt mir nicht, was ich gedacht habe, ich verdient habe. Und jetzt bin ich zornig, jetzt bin ich wütend. Diese Reaktionen zeigen, dass wir weniger am Frieden und weniger am Himmelsreich interessiert sind als an uns selber und an unserem Glück und an unserer, an unseren Umständen. Das war vielleicht früher ganz normal, als er ohne Christus war, als uns jedes Mittel recht war, um das zu erhalten, um uns irgendwie durchzusetzen. Aber wir sollen das ablehnen. Ihr wisst, ich bin Vater von 7 Kindern und da hast du es manchmal, das ist ein kleineres Kind. Ja, das kommt und das bekommt nicht, was es gerne haben will. Und was macht das? Ja, es schreit und schmeißt sich vielleicht sogar auf den Boden und hämmert. Und, ich muss dieses haben! Jetzt! Alle anderen kriegen auch Eis oder Schokolade oder sonst was, nur ich nicht, meine Eltern sind so gemein. Okay? Es meint, ich muss dieses durchsetzen, nur so bin ich glücklich. Okay? Jetzt sitzen wir hier, die Kinder sind schon rausgegangen, jedenfalls die jüngeren Kinder. Ja. Stell dir vor, einer macht das hier. Und jetzt, der Nachbar neben dir, vielleicht nicht gerade Ehepartner, aber sonst ein weiter, ja? Die sitzen da und fangen plötzlich an zu sagen, ich brauche das jetzt und schmeißt sich auf den Boden und trommelt gegen den Boden. Du sagst, was ist mit dem los? Kann ja wohl nicht sein. Genauso unpassend ist, wenn wir als Kind Gottes wütend und zornig und unbeherrscht sind. Es ist wie ein Kind, das trommelt und sich und protestiert, weil es nicht das bekommt, was es will. Gott weiß viel besser als wir. Vertrauen wir ihm, dass er es gut mit uns meint. Kein Christ kann sagen, ich bin halt so. Ich kann nicht anders. Ich war schon immer so. Ich habe nichts gegen das. Ich war schon immer so. Aber wenn du Christus in dir hast, dann kannst du anders. Er sagte, tötet diese Glieder, leg dieses ab. Ich sage nicht, das passiert vielleicht von heute auf morgen. Aber wenn wir sagen, Herr, ich habe erkannt, es ist eine Sünde. Und ich habe erkannt, so kann ich nicht Gemeinschaft mit dir haben. Das trennt mich von dir. Bitte nimm es weg. Hilf mir. Ich schaffe es nicht alleine. Da ist vielleicht diese Abhängigkeit, die ich schon so lange habe. Ich brauche deine Hilfe. Und er wird es gewähren. Er ist viel mehr daran interessiert, dass wir die Sünde ablegen, als dass wir es selber sind. Aber du kannst nicht einfach etwas ablegen, ohne es durch Neues zu ersetzen. Und so hört unser Text hier auch nicht auf, sondern fährt fort in Vers 10 bis 15, zieht den neuen Menschen an. Lesen weiter. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Erstmal nur so weit. Diese Erneuerung findet statt durch die Erkenntnis Christi. Hast du das gemerkt? Den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Hey. Ihr habt den alten abgelegt. Ihr habt erkannt, dass ich ohne Christus, dass ich ein Sünder war und dass ich Christus brauche, um neues Leben zu geben, bekommen. Okay? Und dann habt ihr den neuen angezogen, weil wenn wir Christus so vertrauen, er gibt uns neues Leben. Der Heilige Geist wohnt in uns. Aber dann sagt er, das ist nicht alles, sondern ihr werdet erneuert. Jetzt. Wie es dann Epheser sagt, durch die Erneuerung des Sinnes. Oder wie es das eben hier ausdrückt, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Veränderung, biblische Veränderung, findet immer in Gedanken statt. Dass ich das ablege, wonach ich vorher getrachtet habe. Dass ich Sünde als Sünde erkenne, es ablege und den neuen anziehe. Keiner von uns kann im Vakuum leben. Dann schnappen wir alle nach Luft. Ich kriege keinen Sauerstoff. Ja, klar, im Vakuum ist kein Sauerstoff. Okay? So, wir können nicht nur das Alte ablegen, sondern wir müssen es mit Neuem ersetzen. Und er sagte, das kommt durch die Erkenntnis Christi. Das kommt dadurch, dass wir uns mit dem Wort beschäftigen, dass wir sehen, was Christus verändert. Und wenn wir trachten nach dem, was droben ist, wenn wir darüber sinnen, das heißt darüber nachdenken, wenn unsere Konzentration darauf liegt, ist es ganz wichtig. Und es ist der Prozess der Heiligung. Das Alte ist abgelegt, das Neue ist angezogen, aber die Erneuerung ist ein Prozess. Und dann sagt er eben, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Okay? Und dieses Bild ist, woher wir auch das Wort Ikone haben, dieses Abbild. Und es ist das Gleiche, was auch gebraucht wird. Christus, der das Abbild Gottes ist, ja, Gott in ihm, ja, wie wir in Kolosser gelesen hatten, dass die Fülle Gottes in ihm ist. Und auch ganz zurückgehen an den Anfang. Gott sagte, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild, gleiche Wort, uns ähnlich. Nur es war Gottes Absicht von Anfang an, dass wir als Menschen, als seine Geschöpfe in seinem Ebenbild ihn reflektieren. Dann sagt er, durch die Sünde ist es ein furchtbares Zerrbild. Weißt du, wie von diesen Spiegeln, die sie dann irgendwo bei irgendwelchen Feiern da haben, weißt du, die so gerundet sind und dich gar nicht mehr richtig widerspiegelt, weil du bist ja so fit aussehen und dann plötzlich bist du so dick vor dem Spiegel. Ne? Genau, so funktioniert das ja immer. Und er sagte, so haben wir mit unserer Sünde das Bild von Gott verzerrt. Er sagte, ihr werdet verändert, indem ihr auf Christus schaut, der das tatsächliche, das ehrliche, das richtig repräsentierte Bild von Gott ist. Und indem wir uns mit ihm beschäftigen, auf ihn schauen, werden auch wir verändert, wieder zurück in das Ebenbild, das wir eigentlich von Anfang an hätten repräsentieren sollen. Und dann gibt er uns hier in diesem Abschnitt einige Sachen, die wir anziehen sollen, wie sich dieses äußern kann. Zuerst, sei offen für jeden, Vers 11. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Vorurteile jeglicher Form haben in der Gemeinde, haben in der Gemeinschaft der Gläubigen keinen Platz. Diese Aussage ist keine Verleugnung unterschiedlicher Prägung, dass es man kulturelle Unterschiede hat. Aber was uns verbindet und was uns vereint, ist Christus. Christus, alles und in allen. So, wir sehen nicht mehr, oh, der hat dunkle Hautfarbe, sondern der hat Christus in sich. Oh, der ist reich, er hat Christus in sich. Der hat ja fast gar nichts, aber Christus in sich. So, das ist, was Gemeinde anders macht. Deswegen können wir miteinander. Weil wir nicht auf das schauen, was uns trennt, sondern auf das, was uns vereint, was wir gemeinsam haben. Und das ist Christus. Vor Christus sind wir alle gleich, egal wie arm oder reich, wie jung oder alt oder welcher Kultur wir entstammen. Wie er hier sagt, da ist weder Grieche noch Jude. Unser Blickwinkel ist nicht mehr, der ist dieses oder der ist jenes, sondern er ist ein Kind Gottes, Christus in ihm. Und dann sei geduldig mit jedem. Vers 12. Sieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Wenn wir Geliebte und Auserwählte Gottes sind, dann repräsentieren wir ja ihn als seine Kinder. Und wenn wir ja dann bedenken, wie geduldig und gnädig Gott mit uns ist, dann sollen wir uns ebenso auch mit anderen verhalten. Und ich mag dieses hier, wenn es weiter sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Es sagt, wenn einer Klage gegen den anderen hat, nicht falls einer Klage gegen den anderen hat. Es wird kommen. Verletzungen werden kommen im menschlichen Miteinander. Und er sagte, wenn dieses vorkommt und diese Klage sogar berechtigt ist, die haben dir vielleicht wehgetan, die haben dich beleidigt, die haben dich ignoriert, vielleicht sogar absichtlich. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wenn Christus uns alles vergeben hat, alles, was du je gedacht, gesagt, getan hast, ihn ignoriert hast, ihn beleidigt hast, ob im Wort, in Tat, in Gedanken, so vergebt einander, so vergebt einander. Wie macht Christus das? Sagt dann, naja gut, war nicht in Ordnung, aber du hast um Vergebung gebeten, okay, ich vergebe dir, nur jetzt will ich nicht mehr bei dir sein. Ja, du kannst weiterleben, ist in Ordnung, aber red nicht mehr mit mir. deine Gebete höre ich nicht mehr. Ist so Vergebung? Und wir sagen, so kann ich nicht leben. Aber wie machen wir es? Ja, ich vergebe dir. Aber das mache ich nicht nochmal. Oder du bist vergeben, du darfst wieder kommen, aber bitte setz dich auf die andere Seite vom Raum. Das ist nicht Vergebung. Das ist Bitterkeit im Herzen. Legt diese Sachen ab und zieht Demut, Barmherzigkeit, Langmut, Sanftmut an. Vielleicht hilft es uns, das so vorzustellen. Wie man das kennt, das ist die Sacra Familia in Barcelona, die ewige Baustelle. Sind ständig dran am Bauen. Und weißt du was? Solange wir auf Erden sind, sind wir auch eine Baustelle. Und du weißt, dass eine große Baustelle braucht lange Zeit. Ja, ich komme aus Hamburg, wir hatten gerade eine große Baustelle gehabt, die viel zu lange gebraucht hat, um fertigzustellen. Und wir, ich, du, sind immer noch nicht fertig. Manchmal, wir wollen, dass andere uns immer vollkommen behandeln und wir vergessen, Gott ist noch nicht fertig mit ihnen, genauso wenig wie mit mir. Seid geduldig miteinander. Wir brauchen dieses. Du möchtest das auch bei dir haben, wenn mal was schief läuft. Vergebt einander, wie Christus uns vergeben hat. Vers 14. Sei liebevoll zu jedem. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also quasi über die Sanftmut und Demut und Langmut, darüber hinaus habt Liebe für alle. Die Liebe ist das größte Gebot und sollte uns als Christen charakterisieren. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe heißt dann aber nicht, den anderen in Ruhe zu lassen in seinem Zustand, sondern das Beste für den anderen zu suchen. Und es wird hier verglichen, sagte, die das Band der Vollkommenheit ist, oder vielleicht eher Seil oder Tau, das uns zu Christus hinhält. Auf dem Weg hier zur Gemeinde, häufig fahre ich da die Strecke mit dem Fahrrad, heute Morgen nicht, aber so unter der Woche mache ich das häufiger, und da sind die ganzen Schiffe vertaut. Ja, und du hast das Schiff dann im Hafen liegen und es ist mit Tauen ans Ufer befestigt. Und das ist das Bild, was er hier gebraucht. Er sagt, hey, hab diese Liebe, die uns mit Christus verbindet. Und es ist das Band, das vollkommene Band der Einheit. Ja? Und dass wir sagen, okay, wir sind so wie dieses starke Tau, das verhindert, dass das Schiff abdriftet wieder in den Fluss hinein. Und dass unsere Liebe uns zu Christus hält und damit auch zu allen anderen, die auch mit Christus verbunden sind. Und Vers 15, und der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Wenn wir dankbar sind für Christi Führung, dann gibt es auch diesen Frieden des Christus, diesen Frieden in der Gemeinde und diesen Frieden in unserem Herzen. Christus hat uns mit dem Herrn versöhnt und zusammengefügt und er hat keinen Fehler gemacht, als er uns zusammengefügt hat. Er wusste, er will den Nachbarn auch in der Gemeinde haben. Er will die auf der ganz anderen Seite auch in der Gemeinde haben und er fügt uns als ein Leib zusammen. Und du schaust auf vielleicht jemanden davon und sagst, das gefällt mir aber gar nicht. Aber du brauchst eine Leber. Du sollst sie auch nicht die ganze Zeit angucken. Ja? Nun gut, das ist dieses Bild, was der Herr gebraucht. Ja? Und vielleicht sind andere ganz anders, aber sagte, gerade da brauche ich dieses. Und gerade dort, wenn jemand so ganz anders ist, dann kann die Welt sehen, dass Christus uns verändert hat. Weil in der Welt gibt es Gemeinschaft mit denen, die gleichgesinnt sind. Da treffen sich die Leute immer in ihrer gleichen gesellschaftlichen Ebene. Da treffen sie sich über ein gemeinsames Ziel. Ob es eine Firma ist, ob es ein Verein ist, ob es egal was ist, ob es ein Hobby ist. Aber wenn wir so unterschiedlich sind, sagen sie, ja, warum geht ihr dort zusammen hin? Und wir können sagen, was uns verbindet, ist eine Person. Und die heißt Jesus Christus. Er hat uns verändert. Und wir können dieses bezeugen. Und er hat die andere Person auch verändert. Und er ist dort am Wirken, er ist bei mir am Wirken, er ist bei ihr am Wirken und er bekommt die Ehre. Und diesen Frieden, der wird in Philipper 4 so schön beschrieben. Ich möchte noch einmal, dass wir das anschauen. Philipper 4, Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie beschreibt das hier? Er sagte, ja, bringt eure Anliegen mit Flehen, ja, bringt sie da. Aber sagt auch, das Gleiche ist hier auch, mit Danksagung. Oder wie in Kolosser steht, und sagt Dank. Hey, das ist das Geheimnis. Wenn wir Gott vertrauen und ihm danken für das, was er schon gewirkt hat, dann sagt er, dann wird der Friede Gottes eure Gedanken, eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Er hat nicht gesagt, und dann wirst du all das bekommen, was du dir gewünscht hast. Er hat nicht gesagt, und dann ändere ich deine Umstände, sondern und dann wird der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, der manchmal nicht logisch ist, der manchmal keinen Sinn macht, wo man sagt, ich verstehe nicht, warum dieses gerade passiert ist. Ich verstehe nicht, warum ich in diesen Umständen bin. Aber ich weiß, Gott hält mich. Und er leitet mich. Und er wird mich ans Ziel bringen. Wann, wie, wo? Frag ihn. Werde ich rauskriegen. Aber ich kann ihm vertrauen. Himmlischen Zutaten sind auf das, was droben ist, sind auf das ewige Leben, schaut auf Christus, lebe für die Ewigkeit, lege die Sünde ab, wo wir etwas erkannt haben, was Gott in unserem Koffer nicht zulässt, dass wir es ablegen, richtig davon trennen, aber dieses Neue anziehen. Und hast du auch was gemerkt, was er bei dir nach, er hat nicht lauter Taten aufgezählt, sondern was war das für Beschreibung hier? Nochmal Vers 12. Als Auserwählte Gottes zieht an herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Vergebung. Das sind alles Eigenschaften. Die Veränderung ist nicht so sehr in den Umständen. Die Veränderung ist nicht so sehr im Äußeren, sondern im Inneren. Gott macht uns anders von innen heraus und deswegen können wir anders mit Umständen umgehen. Weil wir anders sind. Wie schaffen wir das? Danke für die Frage, die letzten beiden Verse. Vierter Punkt, lass das Wort dein Leben bestimmen. Vers 16 und 17. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wie schaffen wir es so zu leben? Lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Denn es fördert die Gemeinschaft. Und das Wort soll unsere Gemeinschaft prägen. Es sagt nicht nur, dass es reichlich in uns wohnen soll, sondern in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Also wenn dieses Wort in uns ist, dann wird es auch aus uns herauskommen. Und das, er sagte nicht, lasst euch belehren. Ja, stellt den Pastor hin und lasst ihn ständig davon erzählen. Sondern wer soll das machen? Gegenseitig. Das heißt ja einander, wir sollen es machen. Wenn das Wort reichlich in uns wohnt, dann sagt er, dann können wir uns gegenseitig ermutigen. Ja, dann nicht Predigt ist zu Ende, wir sagen Amen, wir singen ein letztes Lied und dann gehen wir raus und reden noch kurz über das Wetter und über irgendwelche Spiele, die am Nachmittag sind und dann gehen wir unseren Weg und das war's. Sondern wir erzählen von dem, was Gott uns beigebracht hat. Wenn wir uns gleich vorne noch ein bisschen unterhalten, worüber ist das Gespräch? Es ist gleich wieder Geschäft, oh, Gottesdienst ist vorbei, jetzt kann ich wieder normal leben. Oder ist es, nein, das hat mich angesprochen. Christus hat dieses in mir gewirkt. Wie setzt du das um? Was machst du mit dem, was wir eben gehört haben? Und dieser Vers, den muss ich dir unbedingt sagen, weil der hat mich so ermutigt diese Woche. Sind so unsere Gespräche. Ermahnt, erbaut euch gegenseitig. Vertraut nicht darauf, dass es genug ist, dass wir eine Predigt gehört haben, sondern nimm es in dir auf, gib es weiter, unterhaltet euch drüber. Es fördert die Gemeinschaft. Aber es fördert auch den Gottesdienst. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Die Unterweisung soll unter anderem auch in den Liedern erfolgen. Daher wollen wir die bewusst aussuchen, dass wir nicht alle, wir kommen nicht zusammen und singen alle meine Entchen, obwohl das vermutlich jeder könnte. Aber wir haben Inhalt. Wir wollen etwas weitergeben. Er sagte, ihr lehrt einander, aber es soll auch von Herzen für den Herrn kommen. Es soll unsere Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken. Und so haben wir die Möglichkeit, das gemeinsam zu machen. Denn ich weiß, wenn ich hier alleine singen muss, dann klingt das schräg und schrecklich. Ja, aber so können wir es gemeinsam machen und wir können Gott loben. Wir können einfach, das ist, worauf er schaut. Er schaut auf das Herz. Aber wir erinnern uns auch gegenseitig daran. Denn du weißt es genauso gut wie ich, dass manchmal kommen wir sonntagmorgens hin und vielleicht der Morgen oder die Woche war so gewesen, wir haben noch all diese anderen Sachen im Kopf. Und es hilft uns, uns an die biblischen Wahrheiten zu erinnern. Und natürlich durch Lieder prägt es sich besonders gut ein. Und dann endet er und sagte, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Es fördert den Glaubenswandel. Alles, was wir tun oder sagen, alles soll durchs Wort gefiltert sein und soll Gott ehren. Fragst dich dann vielleicht, kann ich denn nichts tun, was einfach nur Spaß macht? Doch, aber denke daran, du trägst immer Christi Namen mit dir. Du nennst dich Christ? Das heißt, du repräsentierst ihn, wie du deine Familie repräsentierst. So stell dir das vor, du läufst immer mit einem T-Shirt um, wo groß Christ draufsteht. Christ ist mein Vater. Menschen wissen das, du hast ihnen ja vielleicht davon erzählt. Die wissen, du gehst immer in die Gemeinde. So, sie assoziieren das mit Christus. Okay? Sehen Sie das bei dir, sehen Sie Christus in dir, sehen Sie, wie wir reden, wie wir uns verhalten, sehen Sie, dass wir das Alte abgelegt haben, nicht vollkommen, aber dass es verändert ist, das ist weg, das Neue ist da und das Wort bestimmt unser Leben. Wenn du überlegst, etwas zu tun, frag dich einfach, wird Gott sich darüber freuen und kann ich so meine Dankbarkeit ihm gegenüber bezahlen? Vielleicht sagst du, Volker, was ist denn jetzt los? Die letzten Male, wo du gepredigt hast, war immer von der Gnade die Rede. Jetzt haben wir hier lauter diese Erwartung. Ist es jetzt dann doch plötzlich wieder Gesetz und Regeln? Nein. Ein neues Herz wünscht sich diese Eigenschaften. Aber was Gott getan hat hier ist, da unser Herz so leicht verführt ist, hat er uns sein Wort gegeben zum Abgleich. Und in dem Herzen steht, schaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ist das unser Gebet? Herr, erneuere mich so, nach dem Abbild Christi, dass ich wieder dich besser repräsentiere, dass ich wirklich nach dem trachte, wie du bist, nach dem ewigen Leben. Kann man bei dir himmlische Zutaten erkennen? Ein Leben, das nicht nur auf dem Hier und Jetzt fokussiert ist, sondern für die Ewigkeit ist. Dass wir daran arbeiten, die Sünde abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Und dass das Wort unser Leben bestimmt. Dass es wie ein Filter ist, wie ein Sieb ist. Ja? Und das ist wirklich eine Hilfe. Wenn du irgendetwas kommt und du entscheiden musst, soll ich dem weiter nachgehen oder soll ich es lassen? Stell dir ein Sieb vor. Und nimm diesen Gedanken und schüttel ihn durch die Verse, die dir ins Gedächtnis kommen. Wenn ich das tue, liebe ich Gott damit von ganzem Herzen. Ist das gut für meinen Nächsten? Sind diese Gedanken sanftmütig und demütig? Kommt es durch? Wunderbar, mach es. Bleibt es dran hängen? Dann werf es weg.
Gott wird uns mehr und mehr in sein Ebenbild verändern. Und es ist dann nicht eine Last, sondern eine Freude. Eine Freude, die die Welt so nicht kennt. Eine Freude, die nicht an Umstände gebunden ist, aber die sich zeigt in dem Frieden Gottes, der den Verstand übersteigt. Erlebst du dieses? Wenn nicht, lass uns nachschauen. Lass uns Gott fragen, Herr, woran hängt es? Woran habe ich festgehalten, was dann die Gemeinschaft mit dir trennt? Weil du kennst es. Du hast es gesehen bei anderen. Wenn Leute in einer frischen Liebesbeziehung sind, was machen sie mit den ganzen Sachen drumherum? Pff, ist mir doch egal. Mir doch egal, was die anderen Leute denken. Wir sind zusammen. Ist es so mit dir und Christus? Ist mir doch egal, wenn die Leute denken, ich bin verrückt, weil ich auf dem Weg zur Arbeit wieder singe. Ist mir doch egal, was die Leute denken, wenn ich vor dem Essen die Augen schließe und bete. Ist mir doch egal, was die Leute denken, wenn ich sage, nee, tut mir leid, da komme ich nicht mit hin. Es wird nur funktionieren, wenn deine Freude an Christus so real ist, dass es stärker ist als die Verlangen der Welt. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir nach ihm trachten, wenn wir ihn uns formen lassen. Aber dann wirst du wirklich eine Freude erleben, wo du sagst, pff, behalte das andere, ich brauche es nicht. Ich lebe hier den Himmel auf Erden. Lass uns beten.